Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rats haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Seither sind nun schon 3 Tage vergangen. Und dann wurden wir heute Morgen auch noch durch einige Frauen sehr beunruhigt, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen, aber der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Die Frauen kamen zurück und erzählten, ihnen seien Engel erschienen, die sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich alles so, wie die Frauen berichtet hatten, aber Jesus haben sie nicht gesehen. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch. Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird. Von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus. Und Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Deshalb drängten ihn die Jünger, bleibt doch über Nacht bei uns, es ist spät und wird schon dunkel. Und so ging er mit ihnen ins Haus. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus, doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort waren die 11 Jünger und andere Freunde von Jesus zusammen. Und von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. Soweit der Bibeltext. Was muss das für eine Party gewesen sein damals, oder? Als die Jünger festgestellt haben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Wahnsinn, unglaublich, eine riesengroße Freude. Eine riesengroße Hoffnung. Ostern ist ja eben auch das Fest der Hoffnung. Und so heute ist das Thema die Ostersuche nach Hoffnung. Darum geht es heute. Hoffnung, ein schönes Wort, oder? Es klingt auch so ein bisschen lieb und nett. Hoffnung, guter Hoffnung zu sein, hat ja auch etwas damit zu tun, so was irgendwann, so was Weiches, Warmes, Schönes, Kleines in den Armen zu halten, so süß und niedlich, guter Hoffnung zu sein. Aber Hoffnung kann auch unbequem sein, wenn man fragt, wie sieht's denn bei dir mit deiner Hoffnung aus? Was hat dir denn die Hoffnung geraubt? Vielleicht sind wir gemeinsam heute auf der Suche nach Hoffnung, auf der Ostersuche nach Hoffnung. Wo und wie werden wir sie finden? Drehen wir mal das Zeiträdchen ein bisschen zurück. Damals, als die Jünger mit Jesus unterwegs waren, was haben die da alles erlebt? Sie haben doch alles stehen und liegen gelassen. Ihre Freunde, ihre Familie, ihr Hab und Gut und sind mit Jesus losgezogen. Haben alles auf diese eine Karte gesetzt, ihre ganze Hoffnung auf diesen Jesus. Er soll doch der versprochene Retter sein, der Messias, der das unterdrückte Volk endlich erlösen würde. Und sie haben viel mit Jesus erlebt. Er hat sie in seine Pläne eingeweiht, was er vorhat. Was im Leben wirklich zählt, worauf es ankommt, was das Leben wirklich wertvoll macht. Und sie waren begeistert von ihm, von seinem Leben, von seinem Reden, von seiner Art und Weise, von seinen Wundern. War toll. Hoffnung in Person. Viele von uns waren jetzt in den letzten 4 Wochen gemeinsam unterwegs mit dem Gemeindeprojekt Ostern neu erleben. Vielleicht habt ihr das Buch gelesen. Das Projektbuch Ostern neu erleben. Vielleicht wart ihr in einer Kleingruppe dabei, in einem Hauskreis oder habt an anderen Elementen dieses Projekts teilgenommen. Ostern neu erleben. Und vielleicht habt ihr etwas von dieser Osterhoffnung gespürt. Da ist etwas ganz Besonderes. Und kurze Zusammenfassung der letzten Wochen. Wir haben gehört, wie Jesus uns liebevoll annimmt, wie er uns von innen heraus heilen möchte, wie er uns hilft, alte Muster zu durchbrechen und neu anzufangen. Wir haben von einem sogenannten Reich Gottes gehört, von einer besseren Welt, die Jesus verspricht. Da kommt noch etwas. Ein Reich, an dem wir teilhaben können. Ein Reich, in dem es keine Armut, kein Leid, keine Unterdrückung und keine Sorgen gibt. Hoffnung auf ein Reich der Gerechtigkeit. Wir haben gesehen, was Jesus für ein Vorbild ist. Ein außergewöhnliches Vorbild. Wie er seinen Nächsten höher achtet als sich selbst. Wie er Liebe lebt auf ganz besondere Art und Weise. Wie er seinen Jüngern die Füße wäscht. Wie er seine Feinde liebt. Bis in den grausamsten Tod. Drei Kerzen, die brennen. Hoffnungskerzen. Jesus war diese Hoffnung und ist diese Hoffnung. Jesus war doch ihr Retter, ihr Messias und endlich wird alles gut. Und dann Karfreitag. Die Hoffnung stirbt. Jesus einfach hingerichtet. Für seine Nachfolger hat das bedeutet, es ist alles aus, es ist vorbei. Totale Niederlage, der Traum ist geplatzt. Karfreitag heißt Tod. Und alles, was Jesus ihnen erzählt hatte, machte doch jetzt keinen Sinn mehr. Der Retter, der Messias, der sein neues Reich aufrichten will, ist tot. Und dann Samstag. Karsamstag. Trauer, Niedergeschlagenheit, die Hoffnung ist verloren. Das Feuer ist erloschen. Und auch am Sonntag sind die Menschen noch unter Schock. Unter Schock, weil sie haben Angst. Angst vielleicht auch, von der römischen Besatzungsmacht inhaftiert zu werden. Ihre Hoffnung ist doch zerstört. Sie verstecken sich. Sie verlassen Jerusalem. Es ist vorbei. Und da sind eben diese beiden Jünger auch dabei, von denen wir gehört haben, diese Emmaus-Jünger, die auf dem Weg sind in ihre Heimat, weil alles vorbei ist, zurück nach Emmaus. Niedergeschlagen sind sie. Das Feuer ist aus. Nichts geht mehr. Absolute Hoffnungslosigkeit. Vielleicht kennst du das auch. Momente der Hoffnungslosigkeit. Dunkle Momente, wo du denkst, es ist alles vergeblich. Vielleicht hast du deine ganze Hoffnung in eine Beziehung gelegt und sie scheitert. Vielleicht hast du eine schmerzhafte Trennung hinter dir. Vielleicht ist sogar Familie daran zerbrochen. Dann ist die Hoffnung aus. Vielleicht hast du deine ganze Hoffnung in Gott gelegt, dass er jemanden gesund macht. Vielleicht jemand aus deiner Verwandtschaft, der krank war. Und dann ist er oder sie doch nicht gesund geworden, vielleicht sogar gestorben. Die Hoffnung ist aus. Vielleicht hast du gehofft, dass nach Corona alles besser wird. Und dann der Ukraine-Krieg. Unruhen, blutige Proteste, Inflation, keine Sicht auf Besserung in der Klimakrise. Und du denkst, Hoffnung? Die ist vorbei. Es gibt diese Situation des Scheiterns, des Enttäuschtwerdens, des Verlierens, des Sterbens und dann ist die Hoffnung auch mitgestorben. Und ich kann das so verstehen, diese beiden Jünger, bei denen innerlich alle Hoffnung gestorben ist, die auf dem Weg zurück sind nach Emmaus und wissen, es ist vorbei. Das Licht ist erloschen. Aber wir sagen doch, aber die haben das doch gewusst. Jesus hat es doch angekündigt, dass er sterben wird und sogar, dass er auferstehen wird. Aber sie haben es nicht verstanden. Und wie denn auch? Das gab's noch nicht so. Das hat doch noch keiner miterlebt. Das ist, als wenn ein Blinder von der Farbe redet. Damit hat doch wirklich keiner gerechnet. Und so waren sie hoffnungslos geworden. Und wenn man Hoffnung verliert, was muss man da manchmal sich auch anhören? Was werden da manchmal so für Sprüche gesagt? Hey du, alles wird gut. Oder wart's ab, Gott wird schon alles wieder richten. Oder wer weiß, für was es noch gut ist. Oder Kopf hoch, das Leben geht weiter. Das sind manchmal Ratschläge, die wehtun. Manchmal Ratschläge, die wie Schläge sind. Vielleicht gar nicht so gemeint, aber wenn man in einer hoffnungslosen Situation steckt, dann können manchmal gut gemeinte Aussagen wehtun. Wie Schläge sein. Man fühlt sich vielleicht noch schlechter, wenn man auf einmal ein schlechtes Gewissen bekommt. Als guter Christ, da müsste ich doch eigentlich Hoffnung haben, oder? Oder hoffe ich zu wenig? Glaube ich zu wenig? Bin ich kein guter Christ? Ich möchte uns mal ein paar verschiedene Varianten von Hoffnung vorstellen. Zuerst einmal, wir sehen das hier, die romantische Hoffnung, die alles wird gut Hoffnung. Alles wird gut. Das klingt doch erstmal schön, oder? Alles wird gut. Und manchmal ist es vielleicht wie so ein Trostpflaster, sowas wie heile, heile Gänschen. Hat das die Kraft, jemanden aus der Hoffnungslosigkeit herauszureißen? Ich melde meine Zweifel an. Romantische Hoffnung, schön und gut. Es klingt wirklich nett und es ist oft so gut gemeint. Aber manchmal ist es wie so eine Nebelkerze und manchmal auch ein ganz billiger Trost. Ich denke, das ist nicht die Hoffnung, nach der wir wirklich alle suchen. Wenn es eine Osterhoffnung gibt, dann muss es mehr sein als diese romantische Hoffnung. Dann muss es mehr sein. Schauen wir nochmal genauer hin bei diesen beiden Emmaus-Jüngern. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Sie sprechen miteinander, aber erkennen ihn nicht. Und sie erzählen ihm alles, was sich so in den letzten Tagen zugetragen hatte, mit diesem Jesus. Und dann kommt ein kritischer Punkt. Als sie dann nämlich erzählen, was an dem Sonntagmorgen passiert ist, da klingt es auf einmal ziemlich unromantisch. Die Jünger erzählen also Jesus, den sie immer noch nicht erkennen. Und dann wurden wir heute Morgen auch noch durch einige Frauen sehr beunruhigt, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen, aber der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Die Frauen kamen zurück, erzählten ihnen, sein Engel erschien, die sagten, Jesus lebt. Und als sie das alles berichten, da sagt Jesus, wie wenig versteht ihr doch. Wow. Wenn Jesus das sagt, wie wenig versteht ihr doch. Jesus darf das so sagen. Und sie gehen neben ihm her und sie erkennen ihn immer noch nicht. Sie erklären ihm, wie das war und ist und er erklärt ihnen, was das war und wie das ist. Und sie hören ihm zu, laden ihn ein zu sich nach Hause. Und dann endlich wurden ihnen die Augen geöffnet. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein in dem Moment? Auf einmal wird ihnen klar, das Unmögliche ist möglich geworden. Gerade noch waren sie die großen Verlierer Und jetzt wissen sie, Jesus ist bei ihnen. Er ist wirklich auferstanden. Und nicht nur er, auch ihre ganze Hoffnung war da. Seine Lehre, sein Vorbild, sein Versprechen, sein Erklären vom Reich Gottes, das ist Wirklichkeit. Das, was begraben war, war wieder lebendig geworden, war da. Und sie beschreiben das Gefühl mit den Worten, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte. Man könnte übersetzen, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete. Also ein Feuer war auf einmal da, ein neues Feuer. Das, was vorher erloschen war, es brannte auf einmal wieder. Eine aufflammende Hoffnung, sozusagen on fire. Ein zweiter Gedanke. Am selben Abend kehren sie wieder zurück nach Jerusalem. Sie machen wieder kehrt, die beiden Jünger. Sie müssen wieder an den Ursprung des Geschehens. Und als sie bei den Nachfolgern sind, das war ja ein Riesengesprächsthema, das hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet, diese Nachricht, da werden sie empfangen, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Diese Geschichte, dieses Ereignis ist der größte Wendepunkt in ihrem Leben. Der größte Wendepunkt. Und vielleicht auch im Leben aller Nachfolger von Jesus. Ostern, die Auferstehung von Jesus. Wo Trauer und Mutlosigkeit sind, eine große Niederlage entstand, entsteht auf einmal der Sieg. Der Sieg von Jesus über den Tod. Das Feuer der Hoffnung brennt. Es brennt vor Freude, denn ihr Jesus ist wieder am Leben. Das Feuer brennt für eine Botschaft der besseren Welt. Auf einmal ist alles möglich geworden. Und es brennt für ein Leben des Vorbilds Jesu. Sein Vorbild. Ein Leben, das herausfordert. So wie Jesus gelebt und geliebt hat. Diese Hoffnung geht weiter. Es lohnt sich wirklich. Die Hoffnung ist wieder da. Eine neue Hoffnung kommt sogar noch dazu. Eine Hoffnung, die man vorher nicht so hatte. Die Hoffnung, dass der Tod nicht mehr das Ende ist. Denn jetzt auf einmal, alles ist möglich. Und das ist eine mutige Hoffnung, mein dritter Gedanke. Schauen wir uns diese Hoffnung mal an. Seit fast 2000 Jahren feiern Christen dieses Hoffnungsfest, Ostern. Wir feiern die Auferstehung von Jesus. Ein großes Fest. Aber wer von uns hat denn schon mal eine Totenauferweckung miterlebt? Ich glaube keiner. Haben wir in der Regel nicht miterlebt. Und es gehört Mut dazu, an sowas zu glauben. Wenn du daran glaubst, dann bist du mutig. Du brauchst eine mutige Hoffnung, um an die Auferstehung zu glauben. Niemand von uns war damals am Ostersonntag dabei. Niemand von uns. Niemand hat den auferstandenen Jesus sowie die Jünger damals getroffen. Das heißt, wir können es nicht beweisen. Wir können nur daran glauben und vertrauen, dass das wahr ist. Es ist eine mutige Hoffnung, daran zu glauben. Auf jeden Fall. Und wenn die Auferstehung von Jesus wirklich wahr ist, dann feiern wir heute und nächstes Jahr und übernächstes Jahr nicht nur eine Tradition? Nicht nur etwas, weil man das so macht, weil sowieso Feiertag ist oder weil es im Kalender steht, sondern weil wir überzeugt sind, dass Jesus auferstanden ist. Weil wir mutig daran glauben und hoffen, dass Jesus den Tod besiegt hat. Oder mit anderen Worten, wir können Ostern neu erleben. Dann ist Ostern nicht nur der Tag, an dem Jesus von den Toten auferstanden ist, sondern ist die Hoffnung für unser Leben. Denn Jesus sagt einmal, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Also die Hoffnung geht noch weiter, weit über unser Leben und über unser Sterben hinaus. Und da wird aus dem Ende des Lebens ein neuer Anfang. Aus dem Hoffnungslosen, nichts geht mehr, wird ein alles ist möglich. Dann hat es die Kraft, erloschene Herzen zum Brennen zu bringen. Und dann ist das wirklich die echte Osterhoffnung, nach der wir suchen. Auch wenn mal eine Hoffnungslosigkeit über uns gekommen ist, wenn wir einen Menschen verloren haben, einen geliebten Menschen, was schrecklich ist, was traurig ist, wenn der Schmerz kaum zu ertragen ist, wenn wir alleine zurückbleiben, können wir trotzdem sicher sein, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Als die Feinde von Jesus scheinbar triumphiert haben über Jesus, gedacht haben, sie haben gewonnen, sie haben ihn umgebracht, hat Jesus den Tod besiegt und nicht nur seinen Tod, sondern auch meinen Tod und deinen Tod besiegt. Das ist eine neue Perspektive auf das Leben. Wir werden leben, auch wenn wir sterben. Und das ist mutig. Keine romantische Hoffnung, das ist eine mutige Hoffnung. Auch wenn meine und deine Situation hoffnungslos aussieht, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Das heißt aber, es liegt nicht an dir und an mir. Mutige Hoffnung setzt unsere Hoffnung auf jemand anderen, auf jemand außerhalb von uns. Ihm ist alles möglich, durch ihn und mit seiner Hilfe. Und was passiert? Die Jünger sind kaum wieder zu erkennen. Wie die sich verändert haben nach diesem Ereignis. Der Petrus, der nach der Verhaftung von Jesus so viel Angst hatte, zu sagen, dass er dazugehört. Na, gehörst du auch zu diesem Jesus? Nein, ich doch nicht, nein. War nie mit ihm unterwegs. Er verleugnet Jesus. Und wird später trotz Gefängnis und Todesdrohungen nicht aufhören, von Jesus zu erzählen. Weil ihn diese Hoffnung so dermaßen verändert hat. Er predigt vor vielen Menschen, Petrus. Er lässt sich nicht einschüchtern und wird am Ende sogar für seinen Glauben, für diese mutige Hoffnung hingerichtet. Hoffnung, die verändert. Da ist Thomas, der nicht glauben wollte, bis er Jesus selbst berührt hat, bis er ganz dicht an Jesus dran war. Und dann, so erzählt es die Kirchengeschichte später, zieht er bis nach Indien, um Menschen von Jesus und seiner Auferstehung zu erzählen. Matthäus, auch ein Steuereintreiber und Betrüger wie Zachäus, er schreibt alles auf, was er mit Jesus erlebt hat. Wir finden das im Matthäusevangelium. Mutige Hoffnung. Das ist echter Lebensmut. Mutige Hoffnung kann mich und dich verändern, uns verändern für unseren Alltag. Petrus beschreibt es einmal mit den Worten und ich komme so langsam zum Schluss. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige oder mutige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Das ist der Wendepunkt. Die Auferstehung ist der Wendepunkt in unserem Leben, kann Hoffnungslosigkeit besiegen und Mut machen für den Alltag. Da, wo die Hoffnung geraubt ist, kannst du Hoffnung für die Zukunft haben. Vielleicht echten Lebensmut und Hoffnung für deinen Alltag. Amen. Du machst alles neu. So heißt das nächste Lied.